SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Wie reich darf man sein? So reich wie Jeff Bezos oder wenigstens wie Bill Gates? Oder ist ein Privatjet schon zu viel? Oder ein Ferienhaus? Gibt es eine Grenze, ab der Reichtum unmoralisch wird? Und welchen Unterschied macht es, ob man sich Kontostand und Aktienpaket erarbeitet oder geerbt hat? Unser Studiogast heute ist Christian Neuhäuser, Professor für Philosophie an der Technischen Universität Dortmund, der sich viel mit Reichtum, Eigentum, Verantwortung, Moral, Würde beschäftigt hat und der Reichtum moralisch problematisch findet ab einem gewissen Grad. Willkommen, Professor Neuhäuser.
Ja, hallo.
Sie selber sagen von sich, dass Sie Reichtum nie besonders erstrebenswert fanden und eher befremdet waren, als bei einem Gespräch unter Kommilitonen jemand sagte, es will doch jeder reich werden und niemand da widersprochen hat. Warum war Ihnen der Gedanke immer fremd?
Ja, also ich glaube, das ist schon so, weil ich ja aus einer Arbeiterfamilie komme und auch mit Armut konfrontiert war in meiner Kindheit und Jugend. Nicht die ganze Zeit, aber in bestimmten Phasen. Und da mein Wunsch eigentlich immer eher war, in der Mitte der Gesellschaft anzukommen, also relativ bescheiden und nicht darüber hinaus zu schießen und reich werden zu wollen.
Warum und seit wann beschäftigt Sie das Thema trotzdem so ungemein?
Ja, wie viele andere Philosophinnen habe ich eigentlich erstmal angefangen, mich mit Armut zu beschäftigen, weil dass das offensichtliche Gerechtigkeitsproblem ist, insbesondere globale Armut, aber auch Armut bei uns, zum Beispiel Armut von alleinerziehenden Eltern, meistens Müttern. Und habe da viel zu gearbeitet über Armut und Würde, warum Armut würdeverletzend ist. Und dann bin ich nach Luzern gegangen, habe da einen Job angenommen. Und Luzern ist so eine wahnsinnig mondäne Stadt und alles ist sehr reich und wohlhabend. Und opulent. Und dann habe ich gedacht, boah, ich kann mich jetzt hier nicht weiter mit Armut beschäftigen. Das ist irgendwie ganz seltsam. Und habe dann gedacht, ja, wie steht es eigentlich um Reichtum? Und auf sehr plakative Weise ist mir dann die Gleichzeitigkeit, vorher war ich in Essen im Ruhrgebiet, ja, also die Gleichzeitigkeit von Armut und Reichtum bewusst geworden. Dann habe ich gesehen, dass Reichtum philosophisch ziemlich unterbelichtet ist.
Und wie reich darf man sein? Diese Frage, die ist auch der Titel eines 80-seitigen Reklambüchleins, in dem er eben dieser Frage Schritt für Schritt nachgeht. Und es haben dabei sicher alle, Herr Neuhäuser, als ich gesagt habe, wie reich darf man sein, bei diesem Stichwort Reichtum sofort an Geld gedacht. Warum ist das eigentlich so? Man kann ja auch reich an Glück und Gesundheit und vielen schönen Dingen sein.
Ja, genau. Also ich denke, reich kann man eigentlich an allen guten Dingen sein, wie Glück, Freunde. Man kann nicht so gut reich an schlechten Dingen sein. Also wir würden nicht sagen, ich bin reich an Pech oder Glücklosigkeit. Aber wir denken an Geld unmittelbar und bei Reichtum. Und ich glaube, der Grund liegt darin, dass Geld gerade in unseren Gesellschaften wahnsinnig viele Möglichkeiten eröffnet. Also letztlich ist Geld große Freiheit. Also wer viel Geld hat, ist letztlich reich an Freiheiten.
Also das ist eigentlich gar nicht banal, sondern das Geld ist ein Werkzeug auch für ganz sinnvolle, gute Dinge. Und was die Menge betrifft, also wenn wir nur von Reichtum und Reichsein reden, wie definieren wir das? Es ist gar nicht so leicht, ne? Was gibt es da für Ansätze, ab wann jemand reich ist?
Ja, das ist wirklich gar nicht so leicht und das hat auch was damit zu tun, dass das relativ ist zu dem, was andere haben. Und ja, man irgendwie einen Maßstab braucht, um zu sagen, ja, wann ist denn das Geld so viel, dass wir jetzt von Reichtum reden würden? Und mein Vorschlag ist zu sagen, reich ist man dann, wenn man sehr viel mehr Geld hat, als man braucht, um in einer Gesellschaft in Würde leben zu können. Und das ist jetzt aber erstmal sehr abstrakt und dann stellt sich die Frage, ja, wie drückt sich das in Zahlen aus? Und da muss man dann was festlegen. Aber das Problem haben wir häufig, ne? Wir sagen ja auch, naja, erwachsen sind wir dann, wenn wir vernünftig genug sind. Ja, aber wann ist denn das der Fall? Und dann sagt der Gesetzgeber, naja, wenn wir 18 sind. Und können wir sagen, ja, warum nicht mit 17? Manche sind es erst mit 50 vielleicht. Also es ist schwierig.
Haben Sie für sich eine prägnante Antwort gefunden? Ab wann ist man reich?
Ja, die Sozialwissenschaftlerinnen haben eine Antwort, die ich gar nicht so schlecht finde. Und die sagen eigentlich, dass man reich ist bei einem Einkommen, das ungefähr Dreifache des Durchschnittseinkommens ist. Das ist dann schon bei einem Ein-Personen-Haushalt bei über 100.000 Euro im Jahr der Fall. Und superreich ist man, wenn man mehr als 1 Million Euro Einkommen im Jahr hat. Und dasselbe machen die dann auch für Vermögen. Und da sagen die dann eben, naja, vermögend ist man, wenn man ungefähr 1 Million Euro Vermögen hat. Das finde ich inzwischen relativ wenig aufgrund der massiv steigenden Immobilienpreise. Da sieht man auch das Problem. Ja. Und superreich ist man, wenn man mehr als 30 Millionen Euro Vermögen hat. Und wenn man das so begreift, dann gibt es nochmal eine andere Kategorie von Leuten, die dann noch gar nicht erfasst sind. So Jeff Bezos und so, die haben ja viele Milliarden. Das ist quasi für uns gar nicht mehr vorstellbar. Die werden dann gern ultrareich genannt.
Diese Unterscheidung zwischen wohlhabend und reich und superreich, die benutzen Sie auch in Ihrem Buch und schreiben, es komme bei der Definition auch immer darauf an, welche sozialen Verhältnisse man sichtbar machen wolle. Wie meinen Sie das?
Ja, ich glaube, eine ganz wichtige Dimension, die man wirklich nicht unterschätzen darf, liegt darin, dass wir alle eigentlich die Vorstellung haben, dass wir in einer Gesellschaft der Gleichen leben, gewissermaßen. Und zwar nicht Gleichmacherei im Sinne, dass wir alle gleich aussehen sollten und so, sondern dass wir den gleichen sozialen Status haben, dass wir sozusagen alle Bürger sind gleichermaßen. Mhm. Und da gibt es aber eine ziemlich alte Einsicht von dem Vater der Wirtschaftswissenschaften und der auch Philosoph war, Adam Smith, der gesagt hat, ja, sowas hängt auch von materiellen Gütern ab, wie man sich in der Öffentlichkeit zeigen kann, welche Kleidung man hat, wie man wohnt, aber auch, wo man teilnehmen kann am öffentlichen Leben. Jetzt gab es ja sozusagen im Wahlkampf auch die Diskussion über, kann man sich unter bestimmten Umständen noch einen Urlaub leisten oder nicht. Selbst Sachen, die da nicht unmittelbar gesehen werden, ja, wie ich meine Wohnung einrichte, das sehen vielleicht nicht viele, aber ich selber weiß trotzdem, ob das dem Standard der Gesellschaft, in der ich lebe, entspricht oder nicht. Und das sind alles Dinge, die für diese Gleichrangigkeit wichtig sind. Und das hängt natürlich dann eben vom relativen Wohlstand ab.
Und wie weit guckt man? Also nur bis zum nächsten Nachbarn oder auch weiter weg? Also ich denke dran, dass wir gemessen am Lebensstandard, weiß ich nicht, in Äthiopien oder in Venezuela, ja alle reich bis superreich sind. Zumindest wir Mittelschichtler jetzt hier im Westen und vollauf zufrieden sein könnten.
Ja, genau. Das ist so, dass wir, die irgendwie, sagen wir, ein durchschnittliches oder sogar hohes Einkommen in Deutschland haben, im Verhältnis zu 90% der Menschheit wirklich reich sind, sogar sehr reich, vielleicht sogar superreich. Und das ist ein relevanter Maßstab, den man im Blick haben sollte. Aber natürlich vergleiche ich mich trotzdem auch mit meinen Nachbarn und Nachbarinnen. Oder ich vergleiche mich auch mit Leuten, die eine ähnlich lange und komplizierte und kompetitive Ausbildung und Karriereweg eingeschlagen haben wie ich. Und das sind alles verschiedene Vergleichsmaßstäbe, die man, wenn man, ja, ehrlich und selbstkritisch damit umgehen möchte, zu gleichem Blick haben muss. Da ist mein Verdacht aber, dass das manche Leute nicht machen. Und wenn jemand in London im superreichen Viertel lebt, dann vielleicht denkt er, ja, ich bin ja gar nicht so reich, weil meine Villa ist ja ein bisschen kleiner als die Villa meines Nachbarn. Ja, und das hilft einem dann dabei, auch die tatsächlichen Verhältnisse so ein bisschen zu verschleiern.
Das heißt, da schwingt dann schon der Verdacht bei einem selber mit, dass es einem vielleicht zu gut geht. Also da kommen wir ja noch drauf, auf die moralische Bewertung all dessen. Im Untertitel heißt Ihr Buch Über Gier, Neid und Gerechtigkeit. Und ich glaube, diese Neiddebatte, die ist Ihnen ganz wichtig, weil das auch so ein Ablenkungsmanöver ist von der Gerechtigkeitsfrage.
Ja, genau. Ich habe davor ein längeres, sehr wissenschaftliches Buch geschrieben und daraufhin habe ich Neidvorwürfe bekommen. Ich sei ja nur neidisch und alle, die Reichtum kritisieren, seien nur neidisch. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob das stimmt oder nicht. Als guter Philosoph muss ich mir immer überlegen, ob Einwände zutreffen, und bin dann aber tatsächlich zur Überzeugung gekommen, dass das nicht so ist, weil es einen Unterschied macht, ob man etwas kritisiert, was andere haben, einfach nur, weil man das auch haben will oder weil man glaubt, dass es ungerecht ist. Ja, also wenn eine, sagen wir, Frau kritisiert, dass ein Mann, der denselben Job macht, mehr Geld bekommt als sie, dann ist sie nicht neidisch, sondern beklagt sie eine Ungerechtigkeit.
Das heißt, aber warum, was ist das für ein Mechanismus vom Neid zur Gerechtigkeit oder zum Ableckungsmanöver vor der Gerechtigkeitsfrage?
Genau, der Mechanismus besteht darin, dass wenn ich Neid vorgeworfen bekomme, dann zucke ich erstmal zusammen, weil ich natürlich nicht neidisch sein möchte. Neid ist ein Charakterfehler. Also was dann passiert, ist, dass in der Debatte gewissermaßen moralistisch für mich, auf mich als Person argumentiert wird. Das nennt man ad hominem Argumente und das sollte man eigentlich nicht machen, sondern prüfen, spreche ich sozusagen im Namen der Gerechtigkeit oder nicht? Ich kann mich auch täuschen. Und dann habe ich keine guten Gerechtigkeitsgründe. Aber Gerechtigkeit beruht immer auf einer Argumentation, auf Gründen, die allen einleuchten müsste. Also die Frau sagt dann, es sollte egal sein, ob jemand Mann oder Frau ist, auf die Arbeit, auf die Leistung kommt es an. Wenn die bei mir genauso groß und gut ist, dann sollte ich genauso viel Geld bekommen. Und dann würden wir sagen, ja, okay, dieses Gleichbehandlungsprinzip, das leuchtet uns ein als Gerechtigkeitsprinzip. Und neidisch wäre sie nur, wenn sie genauso viel haben möchte, obwohl sie eben solche Gerechtigkeitsgründe nicht hat.
Es gibt immer mehr Milliardäre auf der Welt. Das heißt, immer weniger Leute haben immer mehr Geld. Ist das okay? Und wenn nicht, was tun wir dagegen? Unser Gast ist in SWR 2 Tandem der Dortmunder Philosophieprofessor Christian Neuhäuser, der sich sehr gründlich mit solchen Fragen auseinandergesetzt hat. Sie sagen, Herr Neuhäuser, Reichtum schafft Macht, nicht nur wirtschaftliche, auch politische. Und wenn man mal von Bestechung absieht, fällt einem spontan vielleicht der Lobbyismus ein. Man kann natürlich, je reicher, umso aufwendiger und damit wirksamer Lobbyismus betreiben. Welche Mechanismen sind da noch? Wie wird Reichtum zu politischer Macht?
Genau, also neben Bestechung, die es hoffentlich nicht so viel gibt, obwohl beispielsweise im US-amerikanischen Wahlkampf Wahlkampfspenden ja eine wahnsinnig große Rolle spielen und so einem Lobbyismus, wo sich beispielsweise Unternehmerinnen zusammentun und einen Verband gründen, der dann Lobbyarbeit macht, gibt es auf jeden Fall noch den sogenannten Drehtüren-Lobbyismus, wo also Leute zwischen Politik und Wirtschaft hin und her wechseln.
Sie meinen, wenn ehemalige Kanzler dann zu einer Gasfirma gehen oder dergleichen?
Beispielsweise, ja. Oder auch andersrum. Und in der Wirtschaft sehr viel Geld verdienen und dann davor Politik gemacht haben oder danach Politik machen und Netzwerke zur Verfügung stellen. Und man sich schon fragt, okay, ist das ein Tauschhandel oder hat das gar nichts miteinander zu tun, wie immer behauptet wird? Das scheint, glaube ich, sehr vielen Beobachterinnen, auch mir, nicht so plausibel. Und dann ist ein Mechanismus, glaube ich, der unterschätzt wird, dass gerade Multimilliardäre eine wahnsinnige Kontrolle über die Unternehmenswelt haben und die Politik gewissermaßen im vorauseilenden Gehorsam wissen wollen, was interessiert die, in welche Richtung bewegen die sich, was sind für die gute Infrastrukturen und dann auch mit denen das Gespräch suchen. Also ich habe letztens einen Zeitungsartikel gelesen, wo Bill Gates gesagt hat, er würde die neue Regierung schon kennen, nur den Christian Lindner noch nicht, aber den würde er jetzt auch bald kennenlernen wollen.
Verstehe. Und Sie sagen, das ist ein Problem, auch für die Demokratie. Es höhle sie aus. Wie?
Ja, die Gefahr, die da besteht, ist, dass das so die Strukturen einer indirekten Oligarchie letztlich annimmt. Das wird in der Politikwissenschaft auch zivile Oligarchie genannt. Und der Hintergrund ist, dass die Stimme dieser Menschen einen disproportionalen hohen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Und je mehr Menschen sehen, dass ihre Stimme in der Demokratie im Verhältnis zu der Stimme von Superreichen für politische Entscheidungen sehr, sehr wenig zählt, verlieren ihren Glauben in diese Demokratie und dadurch wird die von innen ausgehöhlt.
Sie sagen auch, nächster Gedankenschritt, dass Reichtum damit die Würde der Bürgerinnen und Bürger verletzt.
Ja, weil wir letztlich, denke ich, alle Republikanerinnen sind und glauben, dass unsere individuelle Würde auch darin liegt, dass wir politisch Gleiche sind, dass wir politisch gleichermaßen, am politischen Geschehen teilnehmen, dass unsere Stimme gleich viel zählt. Und deswegen ist es, wenn wir sehen, dass meine Stimme letztlich sehr, sehr wenig zählt, weil wir zwar Regierungen wählen, dann aber, ja, gewissermaßen auf einer ganz anderen Ebene entschieden wird, wie es weitergeht. So ist, dass diese Stimme an Gewicht verliert und das hat dann einen politisch entwürdigenden Charakter.
Jetzt hüllt Reichtum also die Demokratie aus und verletzt unsere Würde, dann gehört ja Reichtum am Ende verboten, oder? Argumentieren Sie als Sozialist?
Nee, Schwer zu sagen. Also es hängt davon ab, was Sie unter Sozialismus verstehen. Ich möchte nichts verstaatlichen. Ja, also ich möchte nicht, selbst Wohnungen nicht. Ich möchte aber auch keine Unternehmen verstaatlichen. Es gibt so eine alternative Idee, die zum Beispiel der amerikanische Philosoph John Rawls hatte, und die nennt sich Eigentümerdemokratie. Und da ist eigentlich eher die Idee, dass das Vermögen gleichmäßiger unter der Bevölkerung aufgeteilt werden muss. Das ist übrigens die Ursprungsidee der Vereinigten Staaten von Amerika. So eine urrepublikanische Idee. Die Leute sollen ungefähr gleich viel besitzen und dann gemeinsam als Besitzende die Bürgerschaft bilden. Auch bei Immanuel Kant findet sich das schon so, dass man, glaube ich, nicht unbedingt sagen muss, dass das eine sozialistische Idee ist. Es sei denn, Sie denken, sobald man für weniger Ungleichheit ist, ist man schon Sozialist, aber das wäre schon sehr hart.
Die Frage, wie wir das anstellen mit dem anderes Verteilen, die hebe ich mir jetzt noch einen Moment auf und würde gerne jetzt doch nochmal bei der Begrifflichkeit bleiben und bei dem, wie Sie es diskutieren. Sie sagen ja auch, niemand hat seinen Reichtum oder ihren Reichtum wirklich verdient. Also selbst wenn man nicht geerbt oder im Lotto gewonnen hat. Wie meinen Sie das? Ich meine, es gibt doch bestimmt super fleißige Unternehmer und auch diszipliniert trainierende Sportler oder Mediziner, die einen Impfstoff entdecken und damit reich werden. Ist das alles nicht ganz verdient?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das nicht vollständig verdient ist, sondern bei allem, was wir tun, gibt es einen Teil, der auf eigener Leistung beruht und einen Teil, der auf Glück beruht. Und Glück gibt es in verschiedenen Hinsichten. Einmal haben wir Glück in der genetischen Lotterie, also die kognitiven Fähigkeiten, die ich vielleicht habe oder nicht, die ja, sind zum Teil mitgebracht. Dann gibt es soziales Glück, in welches Elternhaus werde ich geboren, in welches Land werde ich geboren. Das bestimmt sehr stark darüber. Und dann gibt es noch sowas wie strukturelles Glück. War ich ein bisschen schneller als der andere, zum Beispiel bei dem Impfstoff, ja, war ich einen Monat schneller als jemand anderes. Oder bei sowas wie Facebook. Habe ich das ein bisschen schneller entwickelt als jemand anderes? Wenn ich ein bisschen schneller war, dann liegt mir der Markt zu Füßen, weil das ein sogenannter quasi monopolistischer Markt ist. Also wenn Facebook schon da ist, wollen alle zu Facebook und nicht zu einem späteren Konkurrenten, der hat verloren. Und das sind Glücksfaktoren. Und ich will nicht sagen, dass diese Leute keine Leistung bringen und keinen Wohlstand verdient haben. Von mir ist auch ein bisschen Reichtum, aber je größer der Reichtum wird, das ist der entscheidende Punkt, je größer der Reichtum wird, desto mehr ist es so, dass die Glücksfaktoren eine Rolle spielen.
Und wie bewerten Sie nun das Glück? Also ist Reichtum per se dann ungerecht?
Nee, es ist nicht per se ungerecht. Ich glaube, was zusammenkommen muss, ist, dass Reichtum eine schädigende Funktion hat oder in unserer Gesellschaft eine schädigende Rolle spielt, und es ist nicht verdient, sondern es beruht eben auf Glück. Und dann entsteht eine Ungerechtigkeit. Es gibt ja auch, wir haben ja auch in anderen Hinsichten Glück gehabt, beispielsweise. Ja, Sie sehen vielleicht viel besser aus als ich, dann haben Sie Glück gehabt im Verhältnis zu mir, aber dann ist es so, dass wir sagen würden, ja, okay, aber das ist keine Gerechtigkeitsfrage, weil da für mich keine erhebliche Schädigung mit einhergeht.
Haben Sie denn eigentlich sich auch schon mit reichen Leuten unterhalten und sind mit Ihren Thesen an die rangetreten, um dann zu hören, ja, das sei ja, Sie hätten sich's aber doch verdient und es sei halt nun mal so?
Ja, und ich kriege gemischte Reaktionen. Ich mache Weiterbildung für Unternehmerinnen und Topmanagerinnen, und die dann in der Wirtschaftswelt reich geworden sind. Und eigentlich ist aus meiner Sicht so, dass es schon Leute gibt, die denken, nee, das habe ich alles verdient. Aber die allermeisten gestehen zu, dass das nur zum Teil verdient ist und zum Teil auf Glück beruht. Und manche versuchen dann zu sagen, naja, aber der Erfolg gibt einem recht, also der Erfolg zählt. Und andere sagen, ja, da steckt schon eine Ungerechtigkeit drin.
Und die würden dann auch zum Beispiel für eine höhere Unternehmenssteuer eintreten oder sich das gefallen lassen?
Ja, der Schritt von der Theorie in die Praxis ist, wie wir alle wissen, nicht immer so ganz leicht. Also das weiß ich nicht. Also Sie sagen dann zumindest, dass Sie darüber nachdenken. Jetzt zum Beispiel bei einer Unternehmenssteuer gibt es ja noch sekundäre praktische Erwägungen. Also kann das Unternehmen dann überhaupt überleben? Ist es so, dass dass die internationale Konkurrenzfähigkeit einschränkt und solche Sachen, die man berücksichtigen muss bei der Besteuerung. Aber es gibt durchaus eine Gruppe von Leuten, die sagen, also auf der individuellen Ebene ist eine höhere Einkommenssteuer und eine höhere Vermögenssteuer durchaus angebracht. Es gibt ja auch eine Bewegung von Reichen, die sagen, bitte besteuert mich stärker.
Was ist denn mit der Devise, dass sich Leistung aber doch lohnen muss?
Ja, da glaube ich tatsächlich, dass die Art und Weise, wie die Entwicklung sich ja in den letzten Jahrzehnten gezeigt hat, dem Leistungsgedanken entgegensteht und nicht entspricht. Und der Grund dafür ist, dass wir in unserer Gesellschaft sehr, sehr viele Menschen haben, die wahnsinnig viel leisten, aber ein Einkommen erzielen, das im Verhältnis zum Einkommen anderer Menschen so niedrig ist, dass sie sich viele Sachen nicht mehr leisten können. Also um ein sehr plakatives Beispiel zu nehmen, wenn Sie Pflegerin auf der Intensivstation in Charité in Berlin sind, dann werden Sie sich von Ihrem Einkommen in Berlin im Zentrum keine kleine Eigentumswohnung mehr leisten können, obwohl sie eine wahnsinnige Leistung bringen. Und das liegt daran, dass da andere Leute sind, die unglaublich viel mehr Geld verdienen.
Zu viel Reichtum in zu wenigen Händen ist gefährlich, kann die Demokratie aushöhlen und die Würde von uns Bürgerinnen und Bürgern verletzen. Das haben wir geklärt mit unserem Gast heute in SWR 2 Tandem, dem Philosophieprofessor Christian Neuhäuser. Was machen wir jetzt, Herr Neuhäuser, wenn Reichtum so schädlich ist? Wenn ich Sie richtig verstanden habe vorhin, ist Enteignung nicht das Richtige.
Ja, ich bin tatsächlich nicht so ein Fan von Enteignung, weil es eine zu schnelle Lösung für zu komplexe Probleme verspricht, denke ich. Ich bin so ein bisschen Fan von John Stuart Mill, also eigentlich einem liberalen Denker, der aber in vielen Hinsichten damit übereinstimmt, zum Beispiel für eine Erbschaftssteuer war, sogar eine ziemlich hohe Erbschaftssteuer. Also er selber hat gefordert, dass die ab einem bestimmten Betrag 100% sein sollte. War aber dafür, und das finde ich richtig, dass das über einen längeren Zeitraum eingeführt wird, damit sich die Leute über Generationen darauf einstellen können. Das ist aber natürlich eine ziemlich philosophische Perspektive, weil die Politik jetzt nicht sagt, okay, dann ändern wir das in den nächsten 30 Jahren.
Mhm. Ja, wie könnte dann so eine geänderte oder Deckelung oder langsame Verteilung aussehen? Welche Steuern wären das Werkzeug Ihrer Wahl, wenn es die Steuern sind hauptsächlich?
Ja, also als erstes wäre es tatsächlich Erbschaftssteuer, wo ich denken würde, da müssten wir über einen längeren Zeitraum eine Erbschaftssteuer einführen, die dafür sorgt, dass das Vermögen sich in der Gesellschaft mehr ausbreitet. Im Moment erleben wir leider das Gegenteil. Also die Vermögenskonzentration nimmt zu und wird in den nächsten Jahrzehnten auch zunehmen. Das betrachte ich mit sehr, sehr großer Sorge, weil ich glaube, damit geht auch einher, dass die sozialen Konflikte massiv zunehmen werden. Also der Preis dafür ist ganz schön groß. Und deswegen würde ich doch für eine Erbschaftssteuer plädieren und die dann im Fünf-Jahres-Rhythmus oder so immer wieder erhöhen und anpassen.
Sagen Sie doch mal eine Zahl. Wo würden Sie Mills 100%-Grenze einziehen?
Wo ich Mills? Ich würde die, glaube ich, einziehen bei 4 Millionen.
Mhm. Ja, nur so, damit man ein bisschen eine Hausnummer hat.
Ja, das ist ja jetzt auch nicht so, ich habe jetzt auch nicht gesagt, ach, ich muss jetzt irgendwas sagen, sondern bei Mill war der Gedanke, den ich nicht unsympathisch finde, zu sagen, es ist schon okay, wenn Leute zu Wohlstand gekommen sind, zu Reichtum gekommen sind und sagen, ich möchte, dass meine Kinder davon leben können, gewissermaßen ein Rentierleben führen können. Und das wäre so ein Betrag, wo man dann von den Zinsen doch ziemlich gut leben könnte. Außerdem wäre damit abgedeckt, sowas wie ein Familienhäuser und so. Ein Problem sind natürlich Familienunternehmen, aber da gibt es Lösungen, die dafür sorgen, dass das geregelt werden kann, zum Beispiel durch zinslose Kredite für diese Unternehmen vom Staat.
Wie bewerten Sie denn dann, auch wenn wir weggehen von der Erbschaftssteuer, dass jetzt zum Beispiel die neue Bundesregierung jegliche Steuererhöhungen fürs Erste ausgeschlossen hat?
Ich habe es nicht gemacht. Natürlich eine schwierige Parteienkonstellation. Ja, wir leben in einer Demokratie, in der Klientelpolitik inzwischen eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Auch das beobachte ich mit Sorge. Allerdings muss ich auch sagen, dass es ganz wichtig, ich bin Philosoph und spiele einfach mal Ideen durch. In der Politik geht es auch darum, die negativen Effekte sofort mit zu berücksichtigen und sich zu fragen, können wir das ausgleichen? Ja, also wenn wir jetzt eine Erbschaftssteuer einführen, wie viel Kapital fliegt dann ins Ausland und so weiter und so fort? Können wir es aufhalten? Können wir das nicht? Ist die Bevölkerung bereit, diese Kosten zu tragen? Das muss man alles mit berücksichtigen. Meine Aufgabe liegt eher darin, die Bevölkerung der Bevölkerung Argumente dafür zu geben, mal zu überlegen, ob es nicht besser ist, doch bereit zu sein, so eine hohe Erbschaftssteuer zu akzeptieren. Und wenn die Bevölkerung das akzeptiert, dann schwenkt auch die Politik um.
Und was sagen die Reichen dazu? Also wir sagten ja, Reichtum bedeutet Macht, wirtschaftliche und politische. Wenn jetzt die Politik ihren Ideen folgen würde, könnte sie die überhaupt durchsetzen gegen die mächtigen Interessen der Reichen?
Da wird es Widerstand geben. Ich glaube, wie gesagt, es gibt auch Reiche, die eigentlich verstehen, dass das ein Problem ist. Ich glaube, es gibt auch Reiche, die verstehen, dass ihr Reichtum für sie selber auch ein Problem ist, weil sie dadurch ja von der Gesellschaft entfremdet werden, von der gesellschaftlichen Mitte, sich nicht mehr so ohne weiteres unter die Menschen mischen können. Und das kann man ja auch als Problem begreifen. Aber es wird Widerstand geben und deswegen ist es ja auch so, dass der politische Wille nicht da ist. Aber je mehr Menschen aus, ja, ich sag mal, der allgemeinen Bevölkerung für so etwas streiten, desto mehr Gehör findet das auch in der Politik. Noch leben wir ja in einer doch relativ gut funktionierenden Demokratie, insbesondere wenn man das vergleicht mit ja, Ländern, die auch noch demokratisch sind im englischsprachigen Raum, aber wo das zunehmend in Schieflage gerät.
Aber da hat es ja auch dann meistens mit der aufgehenden Schere und mit dem Abstand zwischen Arm und Reich.
Genau, und da, das ist ja das, wovor ich warnen möchte. Die sind quasi schon einen Schritt weiter und wir könnten das noch aufhalten.
Glauben Sie eigentlich trotzdem an das Prinzip Wachstum, auf dem unser System beruht, oder müsste man sich davon auch verabschieden?
Es gibt sowieso einen anderen guten Grund, Wachstum kritisch zu sehen, und das ist der Klimawandel, aber auch der Umweltschutz insgesamt. Im Moment ist ja die Erzählung sehr prominent, dass man durch grünes Wachstum dem Klimawandel begegnen kann. Was da immer so ein bisschen unter den Tisch gefallen lassen wird, ist, dass es ja nicht nur um das Klima geht, das ist natürlich ganz dringlich, aber die Umwelt insgesamt ist in eine ziemliche Schieflage geraten, und grünes Wachstum wird also sehr verkürzt auf das Klima betrachtet, und mit Blick auf die Umwelt insgesamt ist es doch sehr fraglich, ob das klappen kann oder nicht. Und so dass ich eher denke, Wachstum hat eigentlich sowas wie eine natürliche Grenze. Ja, also wenn Sie Kinder haben, dann wollen Sie, dass die ordentlich aufwachsen, auch körperlich wachsen. Ja, aber wenn Ihre Tochter 2 Meter groß ist, dann denken sie auch, ja, also jetzt ist auch mal okay. Ja, und so ist es, glaube ich, auch mit unserer Wirtschaft. Das ist so ein bisschen wie bei Goethe und den Zauberlehrlingen. Ja, also da sind wir in so eine Spirale reingeraten, aus der wir jetzt nicht mehr rauskommen, obwohl wir ja, also die meisten von uns und als Land insgesamt, sind wir ja wahnsinnig wohlhabend. Wir haben eigentlich alles und wir haben mehr als genug. Und wir müssen immer weiter konsumieren, damit die Spirale, also damit dieser Kreislauf aufrechterhalten bleibt. Aber wenn wir auch schon, mit welchem Tempo wir Mobiltelefone, Autos, Kleidung austauschen, dann merken doch schon ziemlich viele von uns, glaube ich, dass das ein Tempo und eine Eigendynamik aufgenommen hat, die auch für uns selbst und unser gutes Leben schädlich ist.
Sie hören SWR 2 Tandem mit Christian Neuhäuser, Professor der Philosophie an der TU Dortmund. Wohlhabend, reich, superreich. Wie schätzen Sie sich als Philosophieprofessor denn ein, Herr Neuhäuser?
Ja, ich bin reich.
Reich.
Nicht superreich, aber reich. Und das liegt daran, was wir am Anfang gesagt hatten, dass es so ist, dass mein Einkommen tatsächlich mehr als das Dreifache des Durchschnittseinkommens ist. Und ich glaube, dann ist es auch vernünftig zu sagen, wenn ich so viel mehr habe als die meisten Menschen in dieser Gesellschaft, dann bin ich reich.
Auch für Sie würde dann Ihre Feststellung gelten, dass Sie das nicht wirklich verdient haben. Wie kriegen Sie das für sich sortiert oder was hat das für Konsequenzen?
Ja, ich meine, ich bin Philosophieprofessor, da stellt sich nochmal ganz anders die Frage. Und Ja, also es ist so, dass ich sage das so, weil ich meine, Professoren kriegen in Deutschland alle dasselbe und da haben wir die Philosophie machen gewissermaßen Glück gehabt. Jetzt hassen mich alle meine Kolleginnen, aber da müssen sie durch. Es ist so, dass ich schon denke, dass ich von einer etwas höheren Progression in der Einkommensbesteuerung betroffen sein sollte und dann auch sagen würde, ja, das ist in Ordnung so. Ich gehöre auch, glaube ich, zu den relativ wenigen Menschen, die es toll finden, besteuert zu werden und sich darüber freuen. Also ich glaube, dass das in Ordnung ist. Und solange das Übersteuern dann nicht geregelt wird, sollte jeder Einzelne sich selber fragen, ob und wie viel er dann davon für gemeinnützige Zwecke weitergeben möchte.
Sie kommen, Sie haben das eingangs schon gesagt, nicht aus einem akademischen Milieu, sondern aus einer Arbeiterfamilie. Da führt der Weg jetzt eigentlich nicht so selbstverständlich ins Studium der Philosophie. Wie lief das bei Ihnen? Wie war das?
Ja, das ist eine echt gute Frage. Das ist mir so ein bisschen passiert. Es ist so, dass ich eigentlich Medizin machen wollte und dann kurz Rechtswissenschaft, also so klassisch bürgerliche Berufe, sage ich mal, auch wegen der Sicherheit, die damit einherging. Aber ich habe mich einfach für bestimmte Fragen durch katholischen Religionsunterricht, muss ich sagen, interessiert, also philosophische Fragen. Das hat mich nicht losgelassen. Da habe ich gedacht, okay, jetzt studiere ich das. Das war die ersten anderthalb Jahre dann ziemlich anstrengend, weil ich kein Wort verstanden habe. Und dann habe ich aber zum Glück ein paar Leute getroffen, die schon ein bisschen weiter waren im Studium als ich und die haben mich bei der Hand genommen und mir dabei geholfen, durchzuhalten.
Sie haben außer Philosophie und Soziologie und Politikwissenschaft auch Sinologie studiert und waren auch eine Weile in Hongkong. Woher kommt das Interesse?
Ja, ich habe von Stanley Cavell so ein Buch gelesen über Hongkong in meiner Jugend. Das hat mich wahnsinnig begeistert. Eigentlich ja, ziemlich schräger Roman, Noble House Hongkong heißt das. Und dann war ich aber wahnsinnig begeistert von dieser Stadt und der Beschreibung der Kultur. Und da habe ich gedacht, okay, ich will jetzt Sinologie studieren und auch diese Stadt kennenlernen.
Vielleicht ganz kurz, wir sind schon, es geht schon aufs Ende der Sendung zu. Haben Sie da was erlebt oder erfahren oder gelernt über diese Kultur, was unserem Thema Reichtum und Gerechtigkeit etwas hinzufügt?
Auf jeden Fall ist es nämlich so, dass gerade Hongkong zu der Zeit, als ich da war, noch nicht lange aus der britischen Kronkolonie entlassen worden ist. Und was die Briten da ja gemacht haben, ist so eine Art Turbokapitalismus auszuprobieren, den es sonst nirgendwo gab. Und das hat man der Stadt schon sehr, sehr stark angesehen. Also die Gleichzeitigkeit von Arm und Reich in diesen radikalen Extremen habe ich sonst noch nirgendwo gesehen. Also es eine der ersten Erlebnisse war, dass ich auf der Straße gesehen habe, wie auf einer stark befahrenen Straße mit Autos und Bussen sehr alte Männer und Frauen mit so klapprigen Lasträdern rumgefahren sind und Müll eingesammelt haben. Und den Müll haben sie dann an bestimmten Orten abgegeben und dafür ein bisschen Geld bekommen, von dem sie sich dann Essen kaufen konnten.
Wenn Sie nun über diesen ganzen weiten Komplex, über Gier und Neid und Gerechtigkeit und Reichtum so ein Büchlein schreiben, wie das jetzt bei Reklam, also ganz neu ist es nicht, vor ein, zwei Jahren rausgekommen, ist das einfach was zum politischen Austausch, was Sie beitragen wollen, oder ist das für sich auch ein politischer Akt? Versprechen Sie sich eine Wirkung, versprechen Sie sich?
Nicht so unmittelbar, dass ich denke, okay, das da kommt jetzt nicht eine Partei, da kommt jetzt eine Partei und die schreibt sich das ins Programm oder so. Ich sehe meine Adressatin eher tatsächlich ja die Bürger und Bürgerinnen und ich möchte durch solche Bücher dazu beitragen, dass die ja den philosophischen Teil in sich aktivieren. Letztlich glaube ich, dass wir alle irgendwie Philosophen und Philosophinnen sind, nämlich immer dann, wenn wir über solche Fragen nachdenken. Und ich sehe die Aufgabe der akademischen Philosophie eben auch ja, im Sinne einer Dienstleistung darin, durch solche Bücher den Menschen dabei zu helfen, selber über diese Dinge nachzudenken und dann ihre politischen Schlüsse daraus zu ziehen.
Ich fand es jedenfalls sehr bereichernd, kann ich sagen, es zu lesen. Und sag auch gerne nochmal den Titel, wie reich darf man sein? Zum Vertiefen gäbe es noch Reichtum als moralisches Problem bei Surkamp erschienen. Ich danke Ihnen, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte.
SWR 2 Tandem mit Christian Neuhäuser. Redaktion Nadja Ode, Musik Moritz Celius, Technik Liane Henkel. Und falls Sie die Sendung nachhören oder weiterempfehlen wollen, die steht wie alle Tandem-Sendungen in der ARD-Audiothek. Ich bin Bernd Lechler.